Vielleicht haben Sie diese ergreifende Szene noch vor Augen, die wir vor 3 Wochen gemeinsam betrachtet haben. Da sind bestimmt solche ähnlichen Lieder auch gesungen worden, wie wir sie gerade eben gesungen haben. Da waren die Leute von Israel, die Juden, zusammengekommen in Jerusalem, um das Laubhüttenfest zu feiern. Eines der fröhlichsten Feste überhaupt, die es in Israel gibt. Und haben eine Woche lang richtig gejubelt über diesen einzigartigen Gott. Und dann haben sie sich speziell nochmal danach getroffen zu einer ganz anderen Form von Gottesdienst. In Sack und Asche sind sie alle aufgetreten hier in ihrem Gottesdienst und haben zum Ausdruck gebracht, es tut uns leid, dass dieser einzigartige Gott, den wir gefeiert haben, in unserem Leben so eine untergeordnete Rolle gespielt hat, so an den Rand gedrängt worden ist, dass sich so viel Schuld und so viel Müll über diese Beziehung zu Gott gelegt hat, dass wir gar nicht mehr gemerkt haben, was er von uns möchte. Sie haben ihr großes Bedauern zum Ausdruck gebracht und das mit dieser Kleidung, also in Sackkleidung herzukommen oder mit dieser Asche, mit diesem Staub, den sie sich auf den Kopf gestreut haben, zum Ausdruck gebracht. Das sind schon ergreifende Szenen, finde ich, wenn so ein Ruck durch eine Gemeinde oder hier durch ein ganzes Volk geht und alle zum Ausdruck bringen, wir möchten neu anfangen mit diesem Gott. Wir möchten uns was sagen lassen von ihm. Wir möchten uns unter seine Wege stellen. Und sie haben erlebt, wie genial es sein kann, Vergebung zugesprochen zu bekommen. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde uns vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes? Das war die Stimmung damals in Jerusalem. Es sind heilige Momente, in denen Gott so richtig spürbar ist. Wobei es nicht diese emotionale Ergriffenheit ist, die Gott letztlich als Ziel auch beabsichtigt hat. Sicher gehören Gefühle dazu, überhaupt kein Thema. Gott verdanken wir ja unsere Gefühlswelt und die haben auch im Gottesdienst ihren Platz. Überhaupt keine Diskussion. Gefühle gehören dazu, aber sind niemals die Grundlage unseres Glaubens und niemals das Ziel unseres Glaubens. Es ist überhaupt kein Problem, wenn Menschen zu Tränen gerührt werden oder emotional ergriffen sind in einem Gottesdienst. Es braucht auch überhaupt nicht viel, Menschen emotional oder gefühlsmäßig anzupeitschen, aufzuputschen, dass sie sich gehen lassen. Aber es ist nicht das Ziel. Es ist nicht das, was Gott eigentlich möchte. Wenn Gefühle die Grundlage meines Glaubens werden, dann wird es großen Schwankungen unterworfen sein. Ebenso wie meine Gefühle halt sind. Ja, mal rauf und mal runter. Die Beziehung zu Gott wird enormen Wellenbewegungen ausgesetzt sein, dass wir gar nicht mehr wissen, was letztlich eigentlich Sache ist. Und wenn ich dieses gute Gefühl als Ziel habe für die Gemeinschaft mit Gott, dann missbrauche ich letztlich Gott selber, um mich gut zu fühlen. Das kann es ja wohl auch nicht sein. In diesem Abschnitt, den wir heute betrachten werden, da merken wir, was die eigentliche Absicht ist von diesem Ziel, was Gott vorhat mit uns Menschen. Wir werden rauskriegen, was Gott als weiteren Schritt haben möchte über dieses emotionale Ergriffensein hinaus. Ich möchte diese Abschnitte lesen aus Nehemia Kapitel 10, 1 und 2 und dann den 30. Vers. Wenn Sie das Gottesdienstblatt vor sich haben oder Ihre englische Bibel, werden Sie feststellen, dass die Zählweise etwas abweicht. Ja, aber das ist kein großes Problem. Da haben Sie einfach einen anderen Anfang genommen und den letzten Vers von Kapitel 9 als ersten Vers praktisch gewählt. Aber Sie kriegen es ohne Probleme sofort mit. Hier hat es Nehemia folgendermaßen aufgeschrieben. Nachdem wir Gott unsere Schuld bekannt hatten, schlossen wir eine Vereinbarung und hielten sie schriftlich fest. Unsere führenden Männer, unsere Leviten und Priester unterschrieben die Urkunde und versiegelten sie. Als erste unterzeichneten der Statthalter Nehemia, der Sohn Hachaljas und Zedekia. Und jetzt kommt eine ganze Liste von Namen, die ich uns allen erspare, weil sie für unsere Ohren tatsächlich auch fremd klingen. Ich fahre fort mit Vers 29. Und das übrige Volk schloss sich der Verpflichtung an. Weitere Priester und Leviten, die Torwächter, Sänger, Tempeldiener und alle, die sich von den heidnischen Völkern des Landes abgesondert hatten, um das Gesetz des Herrn zu befolgen. Auch ihre Frauen schlossen sich an, sowie ihre Söhne und Töchter, sofern sie alt genug waren, die Vereinbarung zu verstehen. Zusammen mit den führenden Männern legten sie einen Eid ab, das Gesetz zu befolgen, das uns Gott durch seinen Diener Mose gegeben hat. Sie wollten nach den Geboten des Herrn, nach seinen Ordnungen und Weisungen leben. Soweit dieser erste Abschnitt, es kommen noch einige Konsequenzen, die sie daraus gezogen haben. Aber wir merken hier, dass den Menschen damals in Jerusalem das Reden Gottes, was sie 3 Stunden lang gehört haben, in einem Fort, jung und alt miteinander haben zugehört, dieses Reden Gottes ging ihnen wirklich ins Herz. Sie waren zutiefst getroffen und sie waren bereit, daraufhin nun für ihr Leben tiefgreifende Veränderungen vorzunehmen. Sogar mit ihrer Unterschrift, mit einem Siegel, mit einem Schwur wollten sie das, was sie erkannt haben, nun auch bekräftigen. Gottes Wort hat in ihrem Leben zu einem kompletten Umdenken geführt. In der griechischen Sprache des Neuen Testaments wird mit diesem Verhalten das Wort Buße oder Bekehrung wiedergegeben. Das heißt ja wörtlich Umdenken. Ein neues Denken anwenden, zu einer neuen Einstellung finden, seinen Sinn, seine Denkweise verändern. Im alttestamentlichen Hebräisch wird mit dem dafür verwendeten Begriff eine ganzheitliche Umkehr beschrieben. Also was wir erkannt haben, jetzt an neuem Denken, an neuer Einstellung, das führt nun auch zu einer Verhaltensänderung. Ich wende das Denken an, indem ich mein Leben auf den Kopf stelle. Was ganz Neues tue und praktiziere, wie das, was ich bisher getan habe. Während in unserer deutschen Sprache mit dem Wort Herz eher die Gefühle beschrieben werden. Wenn mir was zu Herzen geht, ich schaue mit meiner Frau einen Rosamunde-Pilcher-Film an. Oh, das geht mir ins Herz und dann können auch mal die Tränen fließen. Ja, das ist eine ganz emotionale Angelegenheit. Sonntagabends bis 21.50 Uhr. Spannend, ab. Sie können es nachvollziehen. Also lassen wir das nicht mehr weiter vertieft haben. Aber wir merken schon, das Wort Herz beschreibt für uns eine ganz emotionale, gefühlsmäßige Angelegenheit. Für die Menschen damals ist das überhaupt nicht der Fall. Sondern sie beschreiben mit diesem Wort Herz die Mitte, das Zentrum ihrer Persönlichkeit. Und denken dabei eher an Verstand oder an Vernunft. Hier ist für sie das Zentrum angesiedelt. Also wenn uns nach biblischen Begriffen etwas zu Herzen geht, ist nur am Rand das Gefühl gemeint. Aber wesentlich tiefer geht der Aspekt, dass ich bereit bin, umzudenken, meine Einstellung zu verändern und daraus zu einem neuen, anderen Verhalten zu kommen. Also ganzheitlich umzudrehen. Gott erreicht in meinem Leben die Schaltzentrale, die Mitte und nicht nur die Gefühle oder nicht nur das Wissen, sondern das Zentrum meines Lebens und das hat Auswirkungen. Wir haben es gesungen, zeige mir deine Wege, Herr, ich will sie gehen. Nicht nur hören, nicht nur verstehen, ich will Schritt für Schritt dir hinterhergehen bei dem, was du mir zeigst. Komm, lehre du mich mehr und ich will dir folgen. Also viel, viel tiefer. Das wird hier in unserem Abschnitt sehr deutlich. Diese Leute damals, die gehen nicht mit diesem erhebenden Gefühl, das sie hatten, einfach nach Hause und dort zur Tagesordnung über und versuchen jetzt dieses gute Gefühl, das sie alle hatten, nun eine Woche vielleicht zu konservieren und sich irgendwann einmal die nächste Dosis reinzuziehen. Das hätten sie sicher tun können, aber das tun sie einfach nicht. Bevor sie wieder den Alltag erreicht haben, in den Alltag eingetaucht sind, wollten sie das, was sie hörten und was ihnen wichtig wurde, festmachen, verbindlich machen. Sie setzen hier quasi einen Vertrag, eine Urkunde mit Gott auf und unterschreiben die. Setzen ein Siegel drauf und verpflichten sich dadurch dazu noch mit einem Schwur. Sie sind also zu einem kompletten, konsequenten, verbindlichen Neuanfang bereit und dokumentieren das eben mit Unterschrift, Siegel und Eid. Das ist eine sehr verbindliche Angelegenheit, die sich an den Tag gelegt haben. Wenn wir etwas unterschreiben, ist heute noch genauso, wenn wir etwas unterschreiben, bringen wir zum Ausdruck, dass wir es wirklich ernst meinen. Es ist eine rechtsgültige Unterschrift unter einem Vertrag meinetwegen. Auf diese Art und Weise wird eine Ehe rechtsgültig geschlossen, wenn beide hier ihre Unterschrift leisten vor dem Standesbeamten. Ein Protokoll wird rechtskräftig durch die Unterschrift des Protokollanten. Eine Zeugenaussage wird verbindlich festgehalten durch den, der unterschrieben hat. Ich stehe mit meiner ganzen Person dahinter. Aber passt diese Verbindlichkeit, dieses Festlegen auch auf eine Beziehung, auf ein Leben mit Gott oder für die Zugehörigkeit zu einer Gemeinde, passt dieses verbindliche sich Festlegen überhaupt noch in unsere Zeit, in die postmoderne mit der multioptionalen Gesellschaft? Warum so festgelegt? Warum diese Verbindlichkeit? Ich möchte zunächst einmal ein Zitat von Joshua Harris lesen aus seinem Buch mit dem Titel »Mehr als ein Sonntagsflirt«. Kürzlich, witzig an, ich lese mal vor, Sie werden gleich verstehen, was sich dahinter verbirgt. Joshua Harris schreibt, wir leben heute in einer Welt, die sich immer mehr in Fragmente aufspaltet. Das hat auch die Art und Weise beeinflusst, wie wir unsere Beziehung zu Gott betrachten. Glaube ist Privatsache. Woran erkennt man einen Gemeindehopper? Also der springt praktisch von Gemeinde zu Gemeinde, um hier immer mal zu partizipieren und wieder wegzugehen. Hier ein knappes Profil, wieder Joshua Harris. Wenn du ein oder mehrere dieser Eigenschaften an dir selbst feststellst, nun ja, zuallererst. Die Einstellung eines Gemeindehoppers zur Kirche könnte man als egozentriert bezeichnen. Man nimmt sich, was man kriegen kann. Soziale Kontakte, Freizeitangebote, Weiterbildung. Die treibende Kraft dahinter ist die Frage, was kann diese Gemeinde mir bieten? Ein weiteres Anzeichen für einen Gemeindehopper ist die Unabhängigkeit. Man geht zur Kirche, weil man das als Christ eben tut. Doch wir geben gut Acht, dass wir uns nicht zu stark involvieren. Besonders nicht mit anderen Menschen. Wir möchten auch lieber nicht zu viel über Gottes höhere Ziele mit uns als wichtigem Teil seiner Kirchenfamilie wissen. Also, wir nehmen passiv teil, ohne uns wirklich zu investieren. Das wichtigste Anzeichen für Gemeindehopping ist die kritische Grundhaltung. Wir sind schnell dabei, alle möglichen Fehler an einer Gemeinde zu entdecken und so richtig solidarisieren wir uns mit keiner. Wir betrachten Gemeinden mit einer Konsumentenmentalität. Wir möchten das beste Produkt zum besten Preis haben. Dieses Verhalten erinnert an einen Liebhaber, der seine Freundin küsst und währenddessen seinen Blick schweifen lässt, ob sich nicht doch noch was Besseres findet. Zitat Ende. Joshua Harris. Wir merken hier, dass dieses Flirten mit Gott nicht das ist, was er sich vorstellt. Er will eine Beziehung zu mir haben, etwas Beständiges, etwas Verlässliches, etwas durch dick und dünn. Nun, wie lässt sich denn solch eine Beziehung aufbauen? Das geht doch mit Sicherheit nicht durch eine unverbindliche Lebensführung. Das kann in keiner Ehe funktionieren. In keinem menschlichen Miteinander kann das funktionieren. Unverbindlichkeit ist kein Weg, Beziehungen pflegen oder überhaupt mal aufbauen zu können. Ein Baum kann nur überleben, wachsen oder reifen oder dass Früchte bei ihm wachsen können, wenn er verwurzelt in der Erde steht. Das ist die einzige Chance für einen Baum. Er ist festgelegt auf diesen Standort.
Und wenn es nur ein eher karger Grund ist, dann muss er mit dem kargen Grund klarkommen. Aber er kann nicht von heute auf morgen, von einer Woche zur nächsten, seinen Standort wechseln, so wie es ihm gerade passt. So wie es vielleicht gerade an einer anderen Stelle vielleicht feuchter wäre oder trockener oder sonniger oder was weiß ich. Ein Baum ist auf diesen Punkt festgelegt. Und dort kann er seine Wurzeln schlagen. Es ist sicher zunächst einmal eine Begrenzung, diese Festlegung. Aber beim näheren Hinsehen merken wir, dass es doch genau die Bestimmung ist für diesen Baum. Und auch die Voraussetzung, um das zu sein, was Gott von mir haben möchte. Es gibt dazu keine Alternative. Wer geistlich wachsen will, braucht Festlegung. Natürlich ist es eine Begrenzung, wenn ich mich auf Gott festlege und mit aller Konsequenz mit ihm leben möchte. Aber darin liegt nun meine Bestimmung, genau das herauszufinden, was Gott von mir haben möchte und das auch für mein Leben zu übernehmen, dem zu folgen. Natürlich ist es auch eine Begrenzung, sich auf eine Gemeinde festzulegen. Aber nur in diesem verbindlichen Miteinander ist auch nur ein Gemeindefamilienleben überhaupt erstmal möglich. Da sind es eben nicht nur die schönen Seiten, die man teilt, die Highlights, die Bonbons, die man gemeinsam feiert und sich durch den Mund gehen lässt. Da geht man auch durch Krisen miteinander durch. Man überwindet miteinander Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Man bewältigt gemeinsam Missverständnisse oder auch Streitigkeiten. Man steckt miteinander Ziele und geht gemeinsam auf diese Ziele auch voran. In die Zukunft, die Gott uns bereithält. Hier ist mein Platz. Hier kann ich Wurzeln schlagen. Der Autor des Hebräerbriefs ist hier sehr, sehr eindeutig, wenn er schreibt, ich zitiere ihn, Hebräer 10, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt euch gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Wer geistlich wachsen möchte, braucht die Festlegung. Nun, was umfasst denn diese Verbindlichkeit? Schauen wir uns das mal an, wie es damals bei Nehemia war in diesem 10. Kapitel, was sie alles mit dieser Unterschrift und mit diesem Eid bekräftigt haben. Und wir werden ins Staunen geraten, was dazugehört. Zunächst einmal haben sie geschworen, versprochen, keine Mischehen einzugehen. Wörtlich heißt es hier, Vers 31, sie schworen, wir verheiraten unsere Söhne und Töchter nicht mit Männern und Frauen aus den anderen Völkern. Oha! Sie wollten also nicht, dass sie in ihrem engsten persönlichen und familiären Umfeld zu Kompromissen im Blick auf das Leben mit Gott gezwungen werden. Wenn ich mit jemandem verheiratet bin, der meinen Glauben an Gott nicht teilt, fehlt die tiefste gemeinsame Basis. Und es ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, diese Spannung ein Leben lang auszuhalten. Und viele können das mit eigenen Erfahrungen auch bekräftigen, was es bedeutet, solch einen Weg zu gehen. Deshalb wollten die Leute damals das unbedingt ihren Kindern ersparen. Am nächsten Sonntag werden wir auf diesen Punkt noch ausführlicher eingehen, in der Betrachtung des 13. Kapitels. Das zweite, was sie verbindlich einhalten wollten, ist der Ruhetag und das Erlassjahr, also das siebte Jahr, was immer wieder kommen soll, wo dann das Land nicht mehr bestellt wird und sich ausruhen kann, brach liegen kann und wieder neue Kraft schöpfen kann. Auch da werden wir am nächsten Sonntag nochmal detaillierter drauf zu sprechen kommen. Aber mit einem Eid versprachen die Leute damals, den Rhythmus von Arbeit und Ruhe selber einzuhalten und den Menschen und dem Land, dem Vieh ebenfalls zu gewähren. Sie verpflichten sich dazu, Menschen im siebten Jahr ihre Schulden zu erlassen. Wow. Nach 7 Jahren spätestens schuldenfrei. Sie wollten eben nicht, dass eine starke Armut ihre Gemeinschaft und ihr Zusammenleben auf Dauer beeinträchtigt. Und sie möchten ihren persönlichen Teil dazu beitragen, dass Leute aus der Armut befreit werden. Per Eid bekräftigt. Sie verpflichten sich zum Dritten, zum Tempelunterhalt das ihre beizutragen. Da heißt es wörtlich 33 und 34, wir verpflichten uns, jährlich eine kleine Silbermünze für den Dienst im Tempel zu zahlen. Dieser Tempel ist die Mitte ihres Volkes. Der Platz, an dem sie Gott begegnen. Hier soll's an nichts fehlen. Und dazu verpflichten sie sich jedes Jahr zu dieser kleinen Silbermünze. Dann das Vierte ist der praktische Einsatz. Sie möchten aktiv daran teilhaben. Und da heißt es hier, sie wollten das loswerfen, in welcher Reihenfolge nun jeder drankommt, für die Tempelgottesdienste, für die Opferfeste, das Brennholz zu liefern. Und da haben sie daheim geguckt und mal ein Jahr lang zusammengesammelt und mit ihrem Ochsen und Eselskarren einmal im Jahr ihren Beitrag zum Brennholz angeliefert. Praktischer Einsatz. Per Eid und Unterschrift darauf festgelegt. Das nächste, das Fünfte. Da heißt es, Vers 36 bis 38, alles Beste und alles Erste, was uns gehört und zu uns dazustößt, ist Gott geweiht. Damit geben sie zu verstehen, dass sie wissen, dass alles, was noch folgen wird, ebenfalls Gott gehört. Sie verdanken ihr ganzes Leben Gott. Und das bringen sie zum Ausdruck, dass sie sagen, das Erste möchten wir ihnen zurückgeben, ihm zur Verfügung stellen, ihm weihen. Unsere Kinder gehören ihm. Unser Einkommen gehört ihm. Unser Besitz gehört ihm. Einfach alles gehört ihm. Und das Letzte, wozu sie sich festlegten, war die Versorgung der Tempelmitarbeiter. In den Versen 38 bis 40 nachzulesen. Die Menschen, die ihr Leben dafür investieren, dass die Gottesdienste gefeiert und der Tempeldienst versehen wird, sollen dadurch versorgt werden, dass jeder Bewohner des Landes 10% seiner Erträge dafür einbringt. Alles war in diesem Vertrag drin, in dieser Urkunde, mit Unterschrift besiegelt. Dazu stehe ich, das ist meine Einstellung, meine Denkweise. Das sind meine Prioritäten. Wir merken schon, dass das so extreme Punkte gar nicht sind. Ja, extrem wäre es meinetwegen, wenn ich unterschreibe, ich gehe für Gott ein Jahr lang in die Wüste. Oder ich spende mein Haus. Oder ich verpflichte mich zur Ehelosigkeit und trete in einen Orden ein. Das wären richtig extreme Wegführungen. Aber das sind nicht die Punkte, die hier stehen. Das waren so eher die ganz normalen Dinge, die zu einer Beziehung zu Gott gehören, die ihnen aber auf einmal sehr wichtig wurden. Die haben gemerkt, wie in dieser Grundlage bereits die Weichen gestellt werden. Nun, wie könnten diese Dinge heute aussehen? Ausgehend von diesem 10. Kapitel habe ich mal ein paar Vorschläge, wie das unsere Antwort sein könnte auf dieses Thema Verbindlichkeit aus Nehemia 10. Das könnten zunächst einmal Verbindlichkeit sein im Blick auf gute Gewohnheiten. Wir können uns verbindlich bereit erklären, gute Gewohnheiten zu entwickeln. Gute Gewohnheiten dürfen nie mit einer toten Tradition verwechselt werden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Eine tote Tradition, die schläfert eher eine Beziehung ein auf Dauer. Macht sie kaputt, das ist so langweilig, das kann nicht gut gehen. Das meine ich auch hier überhaupt nicht. Sondern gute Gewohnheiten, die sind eher hilfreich und verleihen einem Miteinander Beständigkeit. Ja, gemeinsame Mahlzeiten zum Beispiel sind gute Gewohnheiten. Da wird sich doch keiner beschweren. Schon wieder Mittagessen, habe ich doch gestern erst getan. Jeden Tag Mittagessen. Kann man nicht mal was Neues erfinden? Ein Zölfi? Also zum 11 Uhr schon, oder gute Gewohnheiten. Jeder schätzt doch ein gutes Mittagessen. Es hilft für ein gutes Miteinander. Und tut einem selber noch gut, ja? Ein wesentliches Element einer guten Beziehung zu Gott sind die Zeiten der persönlichen Stille. Eine gute Gewohnheit kann es doch werden, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Bibel zu lesen, zu beten, auf Gottes Stimme zu hören, was möchte er mir sagen, was ist sein Weg für mich heute? Eine Gewohnheit. Auch der Gottesdienstbesuch kann ohne weiteres eine Gewohnheit werden, die von den meisten Menschen, die nicht gerade zu einem Schichtbetrieb verdonnert sind, problemlos in die Sonntagsgestaltung einfließen kann. Eine Gewohnheit, dass man gar nicht mehr überlegen muss, gehe ich heute oder gehe ich nicht? Oder das Kleingruppenleben kann eine Verbindlichkeit beinhalten und in dieser hohen Verbindlichkeit einer kleinen Gruppe dazu beitragen, dass meine Beziehung zu Gott vertieft wird. Durch diese beständigen Treffen in dieser kleinen, überschaubaren Runde von Christen. Das muss nicht immer nur ein Hauskreis sein, auch eine Gebetspartnerschaft ist so eine Möglichkeit oder eine Zweierschaft im Bibellesen können sich als sehr hilfreich erweisen, weil sie geradezu leben von dieser hohen Verbindlichkeit. Da habe ich meinen Platz, hier kann ich Wurzeln schlagen und Nahrung kriegen für mein Leben. Oder die Gemeindemitgliedschaft dient letztlich dazu, dass ich als Baum meinen Platz gefunden habe, an dem ich eingewurzelt sein kann, an dem ich wachsen und Früchte bringen kann. Ein Christ, der nicht in eine Gemeinde verbindlich eingebunden ist, ist wie ein Fußballspieler ohne Mannschaft. Auch heute Nachmittag auf verlorenem Posten. Schweinsteiger war genial bei der WM, aber einer allein hätte nicht mal gegen Rooney bestehen können. Ein Christ, der sich nicht in eine Gemeinde einbinden lässt, in einer Verbindlichkeit, ist wie ein Soldat, der allein auf sich gestellt ist, ohne seine Truppe. Oder wie ein Flötenspieler ohne Orchester. Oder wie ein Schaf ohne Herde. Oder wie ein Kind ohne seine Familie. Auf verlorenem Posten. Erlebt an dem Christsein, wie Gott es sich vorstellt, vorbei. Ein nächster Punkt für Verbindlichkeit könnte dieses Thema Mitarbeit sein. Damals war es für die Juden eine Unterschrift wert, Holz anzutransportieren. Eine Kleinigkeit, was einzuplanen ist. Und so können wir überlegen, was ist unser persönlicher Beitrag am Gelingen eines Gemeindelebens? Was sind meine Begabungen, die Gott einsetzen möchte? Was ist mein praktischer und konkreter Anteil am Gesamten? Und schließlich, so haben sie sich damals auch festgelegt für sich, in aller Freiwilligkeit haben sie sich zu diesem finanziellen Beitrag verpflichtet. Sie haben unterschrieben, den 10. Teil ihres Einkommens für die Arbeit der Priester und Leviten beizusteuern und zusätzlich einen jährlich festgelegten Betrag zum Tempelunterhalt beizutragen. Nun, wir können das heute sehr bequem machen. Wir brauchen hier keinen Ochsen, einen Eselkarren. Wir können einfach einen Dauerauftrag einrichten und mit unserer Unterschrift und der dazugehörigen PIN-Nummer bestätigen. Dazu stehe ich. Das ist meine Position. Mein Platz, an dem ich Wurzeln schlagen kann. Selbstverständlich leben wir heute nicht mehr in alttestamentlicher Zeit. Das weiß ich natürlich sehr wohl, ja. Dort, damals war es streng geboten, nach dem Gesetz Gottes zu leben und ein Gebot, eine Vorschrift nach der anderen auch abzuhaken. Im Neuen Testament steht durch die Führung des Heiligen Geistes viel mehr dieser Aspekt der Beziehung im Vordergrund. Und da ist auch sehr klar, das wissen wir alle, die wir verheiratet sind, dass eine Unterschrift allein keine gute Ehe macht. Und da gibt es viele Beispiele, die wohl verheiratet sind, aber wo es mir wirklich schwerfällt, von einer guten Ehe zu sprechen. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Dass eine Ehe glücklich wird, entscheidet sich in vielen tausend Kleinigkeiten, die nach der Unterschrift auf einmal kommen müssen. Durch diese Kleinigkeiten wird eine Beziehung vertieft. Kleinigkeiten, die Liebe, die zur Unterschrift geführt hat, sichtbar werden lässt. In meiner Einstellung, in meinem Verhalten dem Partner gegenüber, kann er ablesen, ob er mich liebt oder nicht. Nicht mehr in der Unterschrift. Es ist auch hier, sowohl in der Ehe als auch in meiner Beziehung zu Gott, weniger eine Frage der Gefühle, als mehr die Frage meiner inneren Haltung. Eine Frage meiner Einstellung zum anderen, zum Partner, zu Gott selber oder zur Gemeinde, in die ich hineingestellt bin. Und hier braucht es ein Umdenken. Eine Bekehrung im Denken erneuert werden, so heißt dieses Wort in der griechischen Sprache. Andererseits, wenn Gott mir schon mitteilt, wie die Beziehung zu ihm und die Beziehung innerhalb der Gemeinde vertieft werden kann, wenn er mir sagt, was er liebt, dann kann ich doch daran nicht einfach vorbeigehen und sagen, oh, ich habe die Freiheit des Neuen Testamentes, geht mich überhaupt nichts mehr an. Wenn Jesus schon so viel investiert, dass wir eine lebendige Beziehung zu Gott haben können, persönlich mit ihm verbunden sein können, verbunden, verbindlich angebunden an ihn, wenn es Jesus schon so viel bedeutet, dann muss es doch mir auch über alles gehen, dann muss es doch mein Herz erreichen. Mein Herz in dem Sinn und in der Form, dass ich meine Einstellung ändere, nichts Gefühlsmäßiges, meine Einstellung ändere und zu festen Entschlüssen komme. Ob die nun ebenfalls schriftlich festgehalten werden wie damals bei den Juden oder nicht, ist dabei nicht mehr so entscheidend. Wesentlich ist nämlich, dass die Verbindung fester wird und das zeigt sich immer ausnahmslos in der Verbindlichkeit. Darauf kommt es an. Eine Unterschrift kann helfen dazu, aber es gibt auch andere Formen. Aber entscheidend ist, dass am Ende die Verbindlichkeit steht. Wir haben es gesungen in diesem tollen Lied, was von Lothar Kosse oder Lukas Dinunzio, ich weiß es nicht mehr genau. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben gegeben für das, was wirklich zählt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Ich möchte Ihnen, euch, uns allen, einige Momente des Nachdenkens geben in der Stille, ganz persönlich. Da kann jeder Jesus gegenüber in einem stillen Gebet auf das reagieren, was er selber euch mitgeteilt hat. Da kann ein fester Entschluss draus werden, den ihr für euch in der Stille festmacht. Und sagt Jesus, das will ich jetzt. Dieser Entschluss kann auch mit einem Mitarbeiter noch geteilt werden. Wer das möchte, für den es eine Hilfe sein kann, gibt es gleich im Anschluss an den Gottesdienst hier vorne die Gelegenheit, bei den Mitarbeitern der PrayStation zu sagen, da mache ich einen Knopf ran. Da setze ich quasi meine Unterschrift runter. Ich hole mir einen Zeugen dafür, dass ich an diesem 18. Juli gesagt habe zu Gott, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Es wäre schade, wenn Sie mit einem Gefühl der Betroffenheit emotional angekratzt diesen Saal verlassen würden und am Ende weitermachen würden wie bisher. Nehmen Sie die Gelegenheit, binden Sie den Sack zu, machen Sie den Knopf dran. Bitte jeder für sich, ganz persönlich und dann im Anschluss die Gelegenheit bei den Mitarbeitern der PlayStation. Zieh mich hin zu dir, Herr. Lass uns zusammenlaufen. Jesus, vielen Dank für diese Möglichkeit, dass wir mit dir eine lebendige Beziehung pflegen können. Vielen Dank dafür, dass wir lernen können von dir, was dir wichtig ist und damit für unser Leben profitieren können. Zeig du uns die konkreten nächsten Schritte. So wie damals die Leute diese 6 Punkte mit ihrer Unterschrift besiegelt haben, zeig du uns persönlich, was unser nächster Schritt sein kann und hilf uns, das auch in unser Leben zu übernehmen, verbindlich werden zu lassen, durch eine Verhaltensänderung, ein Umdenken, eine veränderte Einstellung. Hilf du uns, unseren Platz zu finden und an dieser Stelle eingewurzelt zu werden. Lass uns diese Verbindung pflegen zu dir in einer Tiefe, die aus dieser Verbundenheit, aus dieser Verbindlichkeit Nahrung schöpft. Herzlichen Dank dafür, dass wir unser Leben dir hinlegen können und du mit uns ein gutes Ziel verfolgst. Amen.